Gut.
Ja, unser Thema heute ist der Ölberg als Ort des Endgerichts. Ich würde vielleicht gerade am Anfang ein paar Bilder zeigen, um die Topografie zu erklären. Haben Sie mich schon freigeschaltet dafür?
Das habe ich mir eingebildet, hätte ich getan, sehe
Ich habe es noch
aber
nicht
habe es
versucht. Vielleicht
nicht.
geht es schon. Ich schaue mal.
Es kann auch, nee, ich
Ja,
glaube, ich
sollte gehen.
sollte gehen.
Kann man es sehen?
Ja.
Gut. Also das ist ein Blick von Süden auf den Ölberg. Wir sehen hier so ganz am linken Rand des Bildes noch die Südostecke des Heiligen Bezirks und eben hier das tiefe Tal, das Kidron-Tal, das schließlich dann so um die Ecke geht und ins Tote Meer mündet und eben den Berg gegenüber von Jerusalem, den Ölberg, wo man hier auch den großen jüdischen Friedhof sieht und wo sich auch einige der christlichen Heiligtümer, die wir nachher noch in besseren Bildern sehen werden, befinden. Also es handelt sich um den Berg östlich von der Stadt, und auf der Ostseite des Berges beginnt auch schon die Wüste direkt. Das ist im Grunde genommen die Regenscheidegrenze auch auf dem Ölberg. Ja, wenn man das sozusagen jetzt von der westlichen Seite des Heiligen Bezirks sieht, sieht man da auch die Bergkette. Hier sehen wir den Turm der russisch-orthodoxen Himmelfahrtskirche, der so etwa wirklich auf dem Gipfel ist. Und es geht dann weiter bis zu der evangelischen Himmelfahrtskirche der Auguste Victoria und zieht sich weiter. Das ist letztlich derselbe Berg, aber er heißt dann schon nicht mehr Ölberg. Hier mit der Hebräischen Universität von Jerusalem auf dem Skopusberg. Und da sieht man auch, dass der Ölberg höher ist als der Heilige Berg, der ja durchaus eine der tieferen, der niedrigeren Hügel ist und keineswegs sich eben an höchster Stelle erhebt. Und wenn wir das nochmal übertragen wollen, in biblische Zeiten, in die Zeit des Zweiten Tempels, wir hatten ja schon das Modell von dem Archäologen Michael Aviona aus der Zeit des Zweiten Tempels gesehen, das eben heute so im Israel-Museum zu sehen ist. Und da hat man eben auch hier ist der Tempelbezirk zu sehen. Das hier ist das Kidron-Tal angedeutet und den Ölberg müsste man sich eben jetzt hier auf dieser Seite vorstellen, sodass man als erster Versuch ein bisschen Topografie zu verstehen. Sehen wir uns erstmal an, was in der hebräischen Bibel zum Ölberg gesagt wird. Zum ersten Mal erscheint er im 2. Samuel-Buch, als David vor seinem Sohn Abschalom, der gegen ihn revoltiert, der versucht, sich an seiner Stelle zum König zu machen, flieht. Und David flieht eben nach Osten über den Ölberg. Das wird jahrhundertelang die Fluchtroute bleiben, denn hinter dem Ölberg ist halt so gut wie nichts mehr. Es ist die Wüste da, es ist unter damaligen Bedingungen relativ schwierig, dort jemanden zu verfolgen. Und von daher war das sozusagen der naheliegende Fluchtweg. Und wir hören eben dann im Vers 30 vom 15. Kapitel, und David ging den Olivenaufstieg hinauf. Das ist also, es war nicht direkt von dem Berg, aber eben von einem Ort, wo offensichtlich Olivenbäume wachsen, gesprochen, ging hinauf und weinte. Eben da, dass er gezwungen ist, Jerusalem zu verlassen. Und das werden wir auch nachher noch im Neuen Testament sehen, wie dieses Weinen Davids beim Verlassen von Jerusalem wieder aufgegriffen wird. Und dann heißt es zwei Verse später, und David kam zum Gipfel, wo man sich vor Gott niederwarf. Also offensichtlich hat es da irgendeine Kultstätte gegeben. Aber genaueres kann man dazu nicht sagen. Das hören wir erst unter dem Sohn Davids, Salomo, der ja zunächst mal als der große Tempelbauer dargestellt wird, den Gott mit seiner Weisheit begnadet hat. Aber dann genau im 11. Kapitel des ersten Königsbuch bricht es um und es heißt, und Salomo liebte fremde Frauen. Und die sind es dann eben, die ihn auch zu den fremden Göttern verführen. Und damit bricht die ganze Geschichte von Salomo, die vorher ihn so als idealen König gezeigt hat, um. Und so wird dann eben auch beschrieben, Damals baute Salomo eine Kulthöhe für Chemosh, den Abscheu von Moab, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, und für Molech, den Abscheu der Ammoniter. So tat er es für all seine fremden Frauen. Sie räucherten und opferten ihren Göttern. Heute würden wir das vermutlich als Zeichen religiöser Toleranz sehen, dass eben jede der Frauen Salomos die Möglichkeit bekommt, weiter ihrem Gott zu dienen. Aber schon die biblischen Formulierungen, die eben nicht von dem Gott von Moab und dem Gott der Ammoniter, sondern von dem Abscheu sprechen, zeigen, dass das keineswegs positiv gesehen wird. Und hier haben wir den eben als die Definition der Berg, der Jerusalem gegenüberliegt. Und nach der damaligen Topografie ist eigentlich klar, dass das nur der Berg, der östlich gegenüberliegt, sein kann. Und viele Generationen später, noch kurz vor der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier, hören wir dann von einem der Nachkommen Salomos, dem König Joschia, der versucht hat, wahrscheinlich hat es auch einen historischen Kern, den Kult auf einen Ort, auf den Tempel zu konzentrieren und eben jeden noch übrig gebliebenen Fremdgötterglauben auszurotten. Von dem hören wir eben, dass er genau diese Kulthöhen, die Salomo gebaut hat, vernichtet. Da heißt es dann in 2 Könige 23, und die Kulthöhen gegenüber von Jerusalem, jetzt haben wir es auch schon in der richtigen Himmelsrichtung, rechts vom Berg des Verderbens, wie er jetzt genannt wird, Har-Hamaschrit. Wir werden dann nachher noch in der späteren jüdischen Tradition sehen, wie man offensichtlich versucht, diesen Namen in etwas Sympathischeres zu verwandeln. Also die Kulthöhen, die Salomo, der König Israels, gebaut hatte, für Ashtoreth, den Abscheu der Sidonier, für Chemosh, den Abscheu von Moab, und für Milkom, den Greuel der Ammoniter, verunreinigte der König Joschia. Er zerbrach die Mazeben und fällte die Ascheren und füllte ihre Stelle mit Menschenknochen. Also hört sich bisher nicht sehr sympathisch an, könnte man sagen, und eigentlich nicht viel Gutes zu erwarten. Aber dann haben wir plötzlich was anderes, nämlich in den Visionen Ezechiels, der ja selber schon im babylonischen Exil ist, aber in einer Schau nochmal in Jerusalem kurz vor seiner Eroberung durch die Babylonier zurückversetzt wird. Und er beschreibt da ja auch sehr ausführlich den Thronwagen Gottes, der von vier geflügelten Wesen getragen wird. Und beschreibt eben, wie Gott selber sich entscheidet, sein Heiligtum zu verlassen, noch bevor die Babylonier es zerstören. Und das geht in mehreren Schritten, von dem Allerheiligsten in den Vorhof des Tempels. Und schließlich heißt es dann in Ezechiel 11,23: Und die Herrlichkeit des Ewigen stieg aus der Stadt hinauf und stand auf dem Berg, der östlich von der Stadt ist. Und sofort danach wird dann Ezechiel wieder nach Babylon zurückversetzt. Man könnte sagen, es ist eigentlich nicht klar, bleibt die Herrlichkeit des Ewigen jetzt auf dem Berg oder geht es hier vielleicht auch noch ein Stück weiter? Und dann haben wir sozusagen die umgekehrte Richtung. Ab Ezechiel 40 wird ja der neue Tempel, den Ezechiel sieht, beschrieben, wobei allerdings nie ausdrücklich gesagt wird, dass der in Jerusalem ist. Das ist zwar anzunehmen, aber das ist so abstrahiert, dass man das eigentlich nicht wörtlich sieht, aber er beschreibt eben, wie die Herrlichkeit des Ewigen zurückkehrt. Und dort heißt es dann: Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam aus der östlichen Richtung, was also wieder der Ölberg wäre, und ihre Stimme war wie die Stimme vielen Wassers. Und das Land wurde erhellt von seiner Herrlichkeit. Und ihr Anblick war wie der Anblick, den ich gesehen hatte. Wie der Anblick, den ich gesehen hatte, als ich zur Vernichtung der Stadt kam, und wie der Anblick, den ich am Fluss Kevar gesehen hatte. Und ich fiel auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Ewigen kam in das Haus durch das Tor, dessen Öffnung in östlicher Richtung war. Der Anblick am Fluss Kevar, das ist die Vision der Herrlichkeit des Gottes Israels in Babylonien selbst. Und aus diesem Vers kann man dann durchaus schließen, dass offensichtlich Gott mit Israel ins Exil gegangen ist und eben sich auch in Babylon auf diese Weise geoffenbart hat und von dort über den Ölberg in der Zukunft zurückkehren und wieder in sein Haus einziehen wird. Also Da gewinnt der Ölberg sozusagen als Zwischenstation, könnte man sagen, des göttlichen Thronwagens nochmal eine ganz andere Qualität. Und schließlich spielt der Ölberg eine wichtige Rolle im letzten Kapitel des Buches Sacharja, eines Propheten aus der nachexilischen Zeit. Und Sacharja 14 ist wahrscheinlich noch um einiges später, also nicht direkt nach der Rückkehr aus dem Exil, sondern vielleicht sogar auch 100, 200 oder noch mehr Jahre später. Und da kommt eben die Vorstellung, dass das Endgericht auf dem Ölberg stattfindet und danach aber auch, nachdem erst die Völker Jerusalem angreifen, es schließlich auch eine friedliche Völkerwallfahrt nach Jerusalem gibt. Etwas ähnlich ist es bei dem Propheten Joel, der von dem Endgericht im Tal Josaphat spricht. Das ist dann eben das Tal, das wir vorhin ja auch in den Bildern gesehen haben, das tiefe Tal zwischen Jerusalem und dem Ölberg, dem Kidron-Tal. Und jetzt ein Teil aus der Prophetie von Sacharja, wo eben der Ölberg ausdrücklich erwähnt wird. Zu Beginn heißt es: Siehe, der Tag des Ewigen kommt, und deine Beute wird in deiner Mitte verteilt werden. Und ich werde alle Völker nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Die Stadt wird eingenommen, beraubt werden die Häuser und die Frauen beschlafen. Die Hälfte der Stadt wird in die Verbannung hinausgehen, und das übrige Volk wird nicht von der Stadt abgeschnitten werden. Und der Ewige wird hinausziehen und kämpfen an jenem Tag, wie an einem Tag, an dem man kämpft, einem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der Jerusalem gegenüber ist von Osten. Und der Ölberg wird in die Hälfte gespalten werden, von Osten nach Westen, ein sehr großes Tal. Die Hälfte des Berges wird sich nach Norden bewegen und die Hälfte nach Süden. Und ihr werdet fliehen zum Tal meiner Berge. Denn das Tal der Berge wird reichen bis Azal, und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und der ewige mein Gott wird kommen, alle Heiligen mit ihm. Und dann wird in sehr schaurigen Farben eben der Kampf um Jerusalem beschrieben und danach aber eben auch die Wallfahrt, wenn es dann in Vers 16 heißt. Und alle, die übrig bleiben von den Völkern, die über Jerusalem hinaufgezogen sind, werden jedes Jahr hinaufziehen, sich vor dem König, dem Ewigen der Heerscharen, niederzuwerfen und das Laubhüttenfest zu feiern. Also das jüdische Laubhüttenfest auch eine Bedeutung für alle Völker bekommt. Und durch dieser Vers ist wohl auch der Grund, dass Sacharja 14 die Prophetenlesung für den ersten Tag des Laubhüttenfestes geworden ist. Und es gibt auch heute Gruppen von evangelikalen Christen, die an einem Tag der Woche des Laubhüttenfestes auch einen Zug durch Jerusalem bis zur Westmauer machen, um sozusagen die Wallfahrt der Völker zu symbolisieren. Und nachher in Bezug auf Jesus ist nochmal der letzte Vers wichtig. Und es wird kein Händler mehr sein im Haus des Ewigen der Heerscharen an jenem Tag. So wie wir nämlich gleich sehen werden, dass der Einzug Jesu in Jerusalem vom Ölberg beschrieben wird und dann sofort die Austreibung der Händler aus dem Tempel kommt. Soweit die biblischen Texte. Die aramäische Übersetzung von Sacharja 14, es ist der sogenannte Targum Pseudo-Jonathan, hat einige interessante Veränderungen. Diese aramäischen Übersetzungen sind nicht immer wörtliche Übersetzungen, sondern sie sind teilweise eine Mischung aus Übersetzung und Interpretation, die manchmal Dinge ergänzen. Und hier zu den Versen 3 bis 5 übersetzt eben Pseudo-Jonathan: Und der Ewige wird sich offenbaren und wird Krieg führen gegen diese Völker, wie am Tag seines Kampfes am Schilfmeer, das ist die Neuerung hier. An jenem Tag wird er sich in seiner Macht offenbaren auf dem Ölberg, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Und spalten wird sich der Ölberg in der Mitte, vom Osten zum Westen, ein sehr großes Tal. Eine Hälfte des Berges wird nach Norden gerissen, die andere Hälfte nach Süden. Dann wird sich das Tal der Berge wieder schließen. So reicht es bis nach Azal. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben, das in den Tagen Usias stattfand, des Königs des Stammes des Hauses Juda. Und der ewige mein Gott wird sich offenbaren und alle Heiligen mit ihm. Also hier wird die Parallele gezogen zwischen dieser endzeitlich zu erwartenden Gottesoffenbarung und der Offenbarung nach dem Auszug aus Ägypten im Schilfmeer, wo ja eigentlich das Meer eben in zwei Teile geteilt wird und dadurch ein trockener Weg entsteht. Und wenn es dann auch hier die Zufügung eben des Targums, dann wird sich das Tal der Berge wieder schließen, erinnert auch daran, dass jetzt für die Israeliten eben das Wasser sich teilte und nachher, als die Ägypter drin sind, sich das Wasser über ihnen zusammenbricht. Also hier wird diese erste große Offenbarung Gottes am Anfang der Geschichte Israels wird so als Modell für die endzeitliche Offenbarung gesehen und von daher Motive von dem Durchzug durch Schilfmeer auf den sich spaltenden Ölberg übertragen. Und eine weitere Vertiefung des Gedankens vom Endgericht findet sich dann in der Übersetzung von Pseudo-Jonathan zum Hohen Lied 8,5. Das Hohe Lied wird in der jüdischen Tradition ja als eine Liebesgeschichte zwischen Gott und Israel beschrieben. Und da wird eben zu dem Vers, wo es heißt, wer ist die, die aus der Wüste hinaufsteigt, sich anschmiegt an ihren Freund? Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Da wird jetzt eine große Erweiterung, Interpretation gemacht. Das heißt, Salomo hat als Prophet, also Salomo gilt als der Verfasser des Hohen Liedes, Salomo hat als Prophet gesagt, wenn die Toten wieder aufleben, wird sich der Ölberg spalten und alle Toten Israels werden unterhalb von ihm hervorkommen. Und auch die Gerechten, die in der Verbannung gestorben sind, werden durch Höhlungen in der Erde kommen und unterhalb des Ölbergs hervorsteigen. Und das ist natürlich auch schon so ein erster Hinweis darauf, warum es dann in späteren Zeiten Juden so wichtig geworden ist, sich auf dem Ölberg begraben zu lassen. Und teilweise auch heute noch Menschen besonderen Wert darauf legen, gerade da begraben zu werden, um eben am Ort des Geschehens zu sein, wenn die Toten auferstehen. Ja, so viel wäre also zum Ölberg in der hebräischen Bibel zu sagen. Sind da Nachfragen, Anmerkungen? Sind nicht? Ja, Herr Haller.
Aus welchem Kontext ist dieser Targum Sorry Jonathan eigentlich?
Bitte?
Also wie ist der entstanden? Wie kam es einfach als
ist eben,
Übersetzung der Bibel gedacht gewesen? Oder das klingt ja, ist auch schon sehr interpretierend, was jetzt hier an Veränderungen drin ist.
Ja. Wir haben ja schon zur Zeit Jesu eigentlich das Phänomen, dass Hebräisch keine lebende Sprache mehr war, sondern nur noch als Liturgiesprache gebraucht wurde und wenn man wollte, dass eben auch gerade die Toralesung verstanden werden kann, wurde dann in den Synagogen eingeführt, dass man den hebräischen Text vorgelesen hat und dann aber wohl wirklich Vers für Vers zunächst wohl mündlich eine aramäische Übersetzung gegeben hat. Und das ist dann irgendwann auch institutionalisiert worden. Also die ältesten Targumim sind eben die der Tora. Da gibt es den Targum Onkelos, der ist fast wörtlich. Außer wenn es so mehr prophetische Texte wie den Jakobsegen gibt, da hat er auch Interpretationen. Aber im Großen und Ganzen ist der wörtlich. Und es gibt eben den Targum Pseudo-Jonathan, den es sowohl zur Tora als auch zu den Propheten gibt, der eben wirklich schon eine Interpretation ist. Und das ist etwas, was auch die griechische Übersetzung, die Septuaginta, hat auch ein ähnliches Phänomen. Es gibt Bücher der Bibel, wo die Übersetzung eher wörtlich ist. Es gibt andere, die interpretierend sind. Also man sieht hier die Grenzen verschwimmen. Und es ist nicht unbedingt immer der Gedanke, wie wir es heute sagen würden, wenn wir übersetzen wollen, möglichst nah am Urtext zu sein, sondern durchaus Dinge auch schon zu aktualisieren. Das gilt als legitim, und auf die Weise sind die Targumim eigentlich auch so schon eine erste Form von Midrashim, könnte man schon sagen. Der Midrash erhebt ja dann nicht mehr den Anspruch, nur Übersetzung zu sein. Das ist ja wesentlich länger, aber so eine Wurzel findet sich schon hier. Dorothee?
Ich habe auch noch eine Frage zu dem Vers aus dem Hohen Lied, da 8,5, wo es dann heißt, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Das ist ja auch, also sicherlich eine Parallele zur Paradiesgeschichte, ja? Also so, dass die endzeitliche Offenbarung einen paradiesischen Zustand wieder hervorruft oder so ähnlich, ne? Also weil ich glaube nicht, dass auf dem Ölberg Apfelbäume wachsen. Also,
ja.
Also ist jetzt so mal meine.
Nein, das ganze Hohe Lied, also man darf sie nicht durch den Apfelbaum verführen lassen, denn im Gegensatz zu dem,
das was sollte man nicht tun.
In Genesis 3 wird nie gesagt, dass die Frucht der Apfel war. Aber andererseits kommt im Hohen Lied immer, kommen unterschiedliche Gärten mit unterschiedlichen Obstbäumen vor, und ist keine Frage, dass da Paradiesassoziationen sein wollen. Das greift auch Johannes in seinem Evangelium auf, wenn er das Grab Jesu in einem Garten liegen lässt. Und auch die Begegnung zwischen Jesus und Maria von Magdala ist im Grunde genommen auch ein solches Aufgreifen. Und wir hatten ja auch schon, als wir uns mit dem Tempel befasst haben, gesehen, dass in der Vision des Ezechiel aus dem Tempel ja auch eine Quelle hervorfließt, die dann schließlich durch das Kidron-Tal geht, bis zum Toten Meer kommt, das Tote Meer wieder lebendig macht. Das ist im Grunde genommen auch eine Übernahme des Paradiesesgartens, aus dem ja ein Fluss hervorgeht nach Genesis 2, der sich in vier Teile teilt. Man könnte fast sagen, es ist eine Urbanisierung des Gartens, der jetzt eben zu der Stadt mit dem Tempel wird. Von daher passt das hier eigentlich ganz gut dann.
Okay, danke.
Gut, dann können wir uns dem Ölberg im Neuen Testament zuwenden, wo er eben wirklich eine ganz prominente Stellung für die letzten Tage des Wirkens Jesu in Jerusalem und dann auch bei der Himmelfahrt hat. Jesus kommt ja aus Galiläa nach Jerusalem, so wie es nach den meisten Evangelien aussieht, durch den Jordangraben über Jericho, steigt von dort aus hinauf durch die judäische Wüste. Und so heißt es eben auch schon bei Markus und auch in den Parallelevangelien, wo der Einzug in Jerusalem beschrieben wird, als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg. Das sind eben die Orte, die weiter östlich am Ölberg liegen, also da, wo man zuerst hinkommt, wenn man aus der Wüste raufkommt, sehen wir gleich auch noch im Bild, schickte er zwei seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? Dann antwortet: Der Herr braucht es. Er lässt es bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden, und sie banden es los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Und er zog nach Jerusalem hinein in den Tempel. Nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den 12 nach Bethanien hinaus. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm: In Ewigkeit sollte niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte: Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil das Volk außer sich war vor Staunen über seine Lehre. Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Also hier sind die Anklänge eben an die Vision von Jesaja 14, in das Vertreiben der Händler aus dem Tempel, wo Sacharja eben sagt, am Tag des Herrn wird es keine Händler mehr im Tempel geben. Und auch der Vers aus Psalm 118, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, gehört zu den Hallelpsalmen, die an den jüdischen Feiertagen gebetet werden. Das trifft zwar neben dem Laubhüttenfest auch für Pessach, Schavuot zu, aber gerade auch das Nehmen von Büscheln, wie es hier übersetzt wird, Palmzweigen wohl auch, das erinnert eben an den Ritus des Laubhüttenfestes, dass man auch mit Palmzweigen und anderen Zweigen vor Gott zum Gebet trägt. Also in dem Sinne schließt das hier ganz eng an und da sieht man auch, also es muss nicht heißen, dass Jesus nicht tatsächlich über den Ölberg in Jerusalem eingezogen ist, aber noch viel mehr um diese faktische Frage geht es dem Text hier im Grunde genommen zu sagen, der Text aus Sacharja 14 und damit das angekündigte Gericht erfüllt sich in dem Kommen Jesu nach Jerusalem. Lukas, der im Großen und Ganzen den Einzug in Jerusalem ähnlich wie Markus darstellt, hat noch einen besonderen Text innerhalb dieser Geschichte, wo er nämlich schreibt, als er, also Jesus, näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was Frieden bringt. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, in denen deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das ist natürlich schon eine Perspektive, die die Zerstörung des Tempels kennt. Die Evangelien, bei Markus ist es nicht ganz sicher, aber sicher Lukas, Matthäus und Johannes sind nach dem Jahre 70 geschrieben, haben also das Trauma der Tempelzerstörung schon hinter sich und sehen das natürlich auch vor diesem Hintergrund. Aber es kommt eben auch bei Lukas die ausdrückliche Erwähnung, dass Jesus über die Stadt weinte. Und das verbindet ihn eben mit David, der weinte, als er aus der Stadt fliehen musste und zeigt ihn in dem Sinne auch als den davidischen Messias. Also es sind auch alles so kleine Dinge, wo man die Parallelen sieht und man kann eben bei damaligen Hörerschaften davon ausgehen, dass die Leute diese Texte kannten, im Ohr hatten sozusagen und diese Assoziationen, die wir uns heute eher etwas mühsam wieder zusammensuchen müssen, irgendwo selbstverständlich waren. Und dann geht es weiter in den Schilderungen der Evangelien, wie es ja eben auch bei Markus heißt, und ähnlich ist es bei Matthäus und Lukas. Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer von seinen Jüngern zu ihm: Meister, sieh, was für Steine und was für Bauten. Jesus sagte zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, die mit ihm allein waren: Sag uns, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen, dass dies alles sich vollenden soll? Jesus sagte zu ihnen: Gebt acht, dass euch niemand irreführt. Viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es. Und sie werden viele irreführen. Wenn ihr von Kriegen hört und von Kriegsgerüchten, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Denn Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Und an vielen Orten wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das ist erst der Anfang der Wehen. Und dann geht es mit